Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, auf Gottes Wort zu hören. Schließlich gibt es in der Bibel die Verheißung, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern uns prägen und verändern will. Auch diesmal geht es wieder um den Philipperbrief. Dieser Brief wurde vom Apostel Paulus aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Paulus steckt also in echter Not und Bedrängnis. Als die Christen in Philippi gehört haben, dass Paulus gefangen genommen wurde, haben sie für ihn Geld gesammelt und Epaphroditus, einen Mann aus ihrer Gemeinde, zu Paulus gesandt. Paulus dankt ihnen nun in diesem Brief für ihre großzügige Spende, die ihm überbracht wurde, und erzählt ihnen, wie sehr er sich darüber gefreut hat. Paulus sieht darin echte Hingabe und er ermutigt sie, weiter im Glauben zu wachsen und wachsam zu sein. Im dritten Kapitel des Philipperbriefes, den Paulus ja aus dem Gefängnis herausgeschrieben hat, gibt er den Christen in Philippi einige Ratschläge, wie sie ihr Leben gestalten und auf was sie unbedingt achten sollen. Er beginnt in Kapitel 3, Vers 2, ziemlich drastisch mit den Worten: Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, das ist hier keine Warnung für Postboten, die beim Austragen der Post von bissigen Vierbeinern empfangen werden, sondern das hat hier bei Paulus eine ganz andere Bedeutung. Er meint keine echten Hunde. Was er meint, können wir am besten verstehen, wenn wir uns einmal die Prophetie von Jesaja anschauen, der schon einige Jahrhunderte vorher vor falschen Propheten der damaligen Zeit gewarnt hat. In Jesaja 56, Vers 10 heißt es: Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen und jappen und schlafen gerne. Jappen ist ein alter Ausdruck und bedeutet so viel wie vor sich hin dösen. Jesaja warnt hier vor falschen Propheten, die die Menschen einfach nur beruhigen und ihnen sagen, dass alles in Ordnung sei, anstatt sie vor der kommenden Katastrophe zu warnen. Damals war das nördliche Königreich Israel schon in Gefangenschaft geraten, weil die falschen Propheten ihnen eine falsche Sicherheit vorgegaukelt hatten. Gott spricht nun durch Jesaja zu den Israeliten im Südreich und warnt sie davor, sich in der gleichen Sicherheit zu wiegen. Jesaja nennt die falschen Propheten stumme Hunde. Sie werden nicht aufstehen und das Volk warnen. Sie werden nicht sagen, was wirklich Sache ist. Er bezeichnet diejenigen als Hunde, die nicht den vollen Ratschluss Gottes verkündigen. Ich kann in dieser Situation von damals eine Parallele zur heutigen Zeit erkennen. In unserer Überflussgesellschaft stehen wir heute in der gleichen Gefahr. Bequemlichkeit ist das große Schlagwort der heutigen Zeit. Wenn wir zum Beispiel reisen, dann suchen wir uns möglichst komfortable Orte zum Übernachten aus. Wir genießen jeglichen Luxus, den wir uns leisten können. Dieser Wunsch nach Bequemlichkeit zeigt sich aber auch in anderer Hinsicht. Und längst hat er auch die christlichen Gemeinden erreicht. Ein rundum bequemes Leben bringt jedoch die Gefahr mit sich, dass die Menschen in den Gemeinden eingelullt werden, dass sie sich in falscher Sicherheit wiegen, dass sie träge werden. Und die Pastoren, ich gehöre ja selbst dazu, stehen in der Gefahr, sie dabei auch noch zu unterstützen. Denn es kommt ja viel besser an, wenn wir sanfte, beruhigende Worte predigen, anstatt unbequeme und aufrüttelnde. Es ist eine ständige Herausforderung für einen Pastor, auch die harten und klaren Worte Gottes zu verkündigen und die Menschen wachzurütteln. Aus meiner Gemeinde ist einmal ein einflussreicher Mann ausgetreten, weil ich ihm in den Predigten nie genug tröstliche und beruhigende Worte gesagt habe. Später habe ich herausgefunden, dass er bei seinen Geschäften nicht immer korrekt gehandelt hat. Ganz offensichtlich wären bei ihm tröstende und beschwichtigende Worte völlig unangebracht gewesen. Für ihn waren warnende Worte tatsächlich angemessen. Doch ich denke, dass er gerade das nicht mochte. Vielleicht hat er sogar gedacht, dass ich über einige seiner Geschäfte Bescheid weiß, was aber gar nicht der Fall war. Ich habe in meinem ganzen Leben nie in Gedanken an eine Einzelperson gepredigt, sondern ich habe versucht, das zu predigen, was das Wort Gottes sagt. Und das ist eben manchmal keine bequeme Botschaft. Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen, das verdeutlicht, warum es notwendig ist, die Wahrheit zu hören, auch wenn sie unangenehm ist. Einmal, als es mir körperlich längere Zeit schlecht ging, bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Aber ich habe alles getan, um einer klaren Diagnose auszuweichen. Ich wollte mich auf bequemem Weg herauswinden. So habe ich zu ihm gesagt, ich kenne da jemand, der ganz ähnliche Probleme hat, und dem haben diese und jene Medikamente geholfen. Vielleicht können Sie mir ja dieselben verschreiben. Das wäre eine bequeme und einfache Lösung gewesen. Aber mein Arzt war sehr deutlich zu mir. Wenn Sie Medikamente benötigen, dann werde ich sie Ihnen auch verschreiben. Aber ich glaube nicht, dass Sie diese Medikamente brauchen, denn Sie haben ganz andere Probleme. Das zu hören war für mich nicht angenehm. Und dann hat er gerade heraus zu mir gesagt, ich werde Ihnen jetzt die Wahrheit sagen, denn wenn ich das nicht tue, werden Sie kein Vertrauen mehr zu mir haben. Also, Sie haben Krebs. Liebe Hörer, ich habe ihm für diese Offenheit mein Leben lang gedankt. Denn diese Wahrheit hat mein Leben gerettet, auch wenn es hart war, sie zu hören. Es war meine Rettung, dass er mir so unverblümt die Wahrheit gesagt hat. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Möchten Sie die Wahrheit hören? Haben Sie Menschen in Ihrem Umfeld, die Ihnen so offen die Wahrheit sagen dürfen? Und hören Sie darauf? In welchem Bereich Ihres Lebens brauchen Sie deutliche Worte? Zur Zeit von Jesaja gab es viele falsche Propheten, die die Menschen beruhigt haben, anstatt sie zu warnen. Jesaja vergleicht die falschen Propheten mit stummen Hunden. Ein guter Hütehund dagegen ist sich immer der Gefahr bewusst, wenn er auf die Schafherde aufpasst. Er ist wachsam. Wenn ein Bär oder Löwe sich der Herde nähert, dann wird er wie verrückt bellen und sein Letztes geben, um diesen Eindringling in die Flucht zu schlagen. Bei jeder Art von Gefahr wird ein guter Hütehund Alarm schlagen. Aber diese falschen Propheten warnen niemanden. Sie haben die Israeliten im Südreich damals in den Schlaf gelullt und sie haben jeglichem Versuch von Jesaja widerstanden, sie wach zu rütteln. Ich meine, wir sind heute in unserer westlichen Welt in einer ähnlichen Situation. Wir schlafen ein unter der wohlig warmen Decke des Überflusses. Wir lieben die Bequemlichkeit. Wir nehmen das Leben möglichst leicht und lassen es uns am liebsten einfach gut gehen. Die Unterhaltungs- und Filmindustrie hat Hochkonjunktur. Jeder ist darauf bedacht, leicht und locker durchs Leben zu kommen. Mein Gefühl ist, dass es an der Zeit wäre, dass jemand mal ein wenig bellt, wie ein wachsamer Hund, um uns vor der Gefahr zu warnen und uns wach zu rütteln. Paulus warnt die Christen in Philippi vor den harmlosen, schlafenden Hunden. Will sagen, hütet euch vor den Menschen, die euch immer nur gut zureden und euch nicht das Wort Gottes sagen. Für Paulus stellen sie eine ernste Gefahr dar. Die zweite Warnung, die Paulus hier ausspricht, lautet, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Damit beschreibt er eine andere Gruppe von Menschen, die die Christen ausnutzen und benutzen. Er beschreibt Menschen, die nicht ehrlich sind und die im Umgang mit anderen böse Absichten haben. Die letzte Warnung gilt dann, für uns vielleicht überraschend, der Beschneidung. Paulus schreibt, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Paulus verdreht hier absichtlich das Wort Beschneidung. Für ihn ist es eine Zerschneidung und er richtet sich damit gegen jene Menschen, die die Beschneidung und das Einhalten des alttestamentlichen Gesetzes als notwendig ansehen für das Heil und für die Rechtfertigung. In Vers 3 begründet er dann, warum er diese Menschen so negativ beurteilt. Dort steht, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Was meint Paulus mit der Aussage, wir sind die Beschneidung? Nun, am Ende des Galaterbriefes wird deutlich, was Paulus damit sagen will. Dort heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Die alte Beschneidung zählt also nicht mehr. Gott geht es nicht um eine rein formelle Beachtung der Gesetze. Die wahre Beschneidung findet im Herzen statt. Es ist die Wiedergeburt, eine neue Herzenseinstellung gegenüber Gott. Die wahre Beschneidung ist, in Christus zu sein. Dazu gehört, dass wir uns nicht verlassen auf unser Fleisch, wie Paulus hier schreibt. Damit ist gemeint, dass wir uns auf gar keinen Fall auf unsere alte Natur verlassen. Wir setzen unser Vertrauen allein auf Christus. Wir können nichts Eigenes zu unserer Erlösung beitragen. Wir können auch nicht unser christliches Leben aus unserer alten Natur herausleben. Es kann nur durch Christus geschehen, der in uns lebt. Es gab zur damaligen Zeit tatsächlich Menschen, die Paulus nachgereist sind, wenn er auf Missionsreise war. Wenn er dann aus einem Ort abgereist ist, haben sie danach dort die Gemeinden besucht und zu den Christen gesagt, ja, es ist ja okay, dass Paulus sagt, dass wir unser Vertrauen nicht in unsere eigene Kraft und in unsere eigene menschliche Natur setzen sollen, dass wir uns nicht mehr auf Opfer und Vorschriften verlassen sollen und dass das Gesetz uns nicht retten wird. Er tut auch gut daran, das zu sagen, denn er kann selbst, was das angeht, nicht viel vorweisen. Er sagt dies, weil er selbst mit seinem Leben gescheitert ist und die jüdischen Gesetze nicht einhalten konnte. Klar hat er deshalb kein Vertrauen in seine eigene menschliche Natur. Paulus entgegnet auf solche Anschuldigungen Folgendes. Vers 4. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Paulus stellt hier deutlich heraus, wenn irgendjemand sich seiner eigenen menschlichen Natur rühmen könnte, dann könnte ich das noch viel mehr. Paulus ist bereit, was seine religiöse Einstellung angeht, sich jedem Menschen zu stellen. Und er weiß, dass er es darin mit jedem aufnehmen kann. So könnte ich es viel mehr, sagt er hier. Und dann beginnt er 7 Dinge aufzuzählen, auf die er früher sein Vertrauen gesetzt hat. Das ist zum einen die Religion. Wenn irgendjemand tatsächlich durch Religion gerettet werden könnte, dann wäre es dieser Saulus von Tarsus. Weiter ab Vers 5, der ich am 8. Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Auf solche und ähnliche Dinge sind Menschen auch heute noch stolz. Aber Tatsache ist, dass sie nicht dazu taugen, einen Menschen zu erretten. Schauen wir sie uns einmal der Reihe nach an. Zunächst ist Paulus am 8. Tag beschnitten worden. Die Beschneidung von neugeborenen Jungen am 8. Tag ihres Lebens ist ein alter Brauch, ein grundlegender Ritus nach dem alttestamentlichen Gesetz. Dass Paulus am 8. Tag beschnitten wurde, zeigt, dass er sehr gesetzestreue Eltern hatte, denen es wichtig war, ihn nach dem alttestamentlichen Gesetz, dem Gesetz des Mose, zu erziehen. Erinnern wir uns daran, dass auch Jesus sehr gottesfürchtige Eltern hatte, die ihn nach der Geburt in den Tempel gebracht haben, damit er beschnitten wird. Ich persönlich hatte in meinem Leben immer wieder damit zu kämpfen, dass ich nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Dies hat mich gerade in der Anfangszeit meines Dienstes häufig belastet. Mein Vater war ein Alkoholiker, der sich überhaupt nicht für Gott oder die Kirche interessiert hat. Er war sehr verbittert und voller Vorurteile. Allerdings hat er dafür gesorgt, dass ich zur Sonntagsschule gegangen bin, und dafür danke ich ihm heute noch von Herzen. Aber in meinem Elternhaus habe ich niemals eine Bibel gesehen oder ein Gebet gehört. Als ich zum Theologiestudium ans Seminar kam, kannte ich nicht einmal die Reihenfolge der biblischen Bücher auswendig. Und dort traf ich auf andere Studenten, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen waren. Es sah so aus, als wüssten sie so viel, weshalb ich mich oft sehr minderwertig gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, dass mir etwas fehlen würde und dass ich etwas verpasst hätte. Paulus hatte dieses Gefühl nicht. Er konnte sagen, beschnitten am achten Tag, was so viel bedeutet wie, dass er gottesfürchtige Eltern hatte, die ihn nach dem alttestamentlichen Gesetz erzogen. Zweitens sagt er, dass er aus dem Volk Israel stammt. Vielleicht waren manche von den Judaisten nur Halbblutjuden. Paulus war das nicht. Er war aus dem Volk Israel. Ich denke, dass man damals im Tempel den Stammbaum von Paulus hätte nachschlagen können. Und Paulus hatte gewiss eine Genealogie, eine jüdische Abstammung, und er wusste, zu wem er gehörte. Als drittes nennt er seine Abstammung aus dem Stamm Benjamin. Dies bedeutet, dass er aus der allerbesten Familie stammt. Benjamin war der Lieblingssohn von Jakob gewesen. Benjamin war der jüngste Sohn von Rahel, der Lieblingsfrau Jakobs, die bei seiner Geburt gestorben war. Sie hatte ihn Ben-Oni genannt, Sohn meiner Totenklage. Aber Jakob hatte ihn umbenannt in Ben-Jamin, Sohn meines Glücks. Rahel war der Lichtblick in Jakobs Leben gewesen vor seiner Gotteserfahrung am Jabbok. Und wenn er in das kleine Kinderbettchen geschaut hat und dort seinen kleinen Sohn liegen sah, dann hat er in ihm immer Rahels Sohn gesehen. Benjamin wurde seine rechte Hand, seine Stütze, an ihm konnte er sich festhalten. Auch der erste König von Israel kam aus dem Stamm Benjamin. Er hieß Saul, und ich kann mir vorstellen, dass Saulus von Tarsus vielleicht sogar nach ihm benannt worden war. So konnte Paulus voller Stolz sagen, dass er aus dem Stamm Benjamin stammt. Eigentlich ist es ja ein Vorteil, wenn man sagen kann, mein Vater war ein Pastor oder mein Vater war ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der sich treu zu Gott gehalten hat. Auf der anderen Seite kann das aber manchmal auch ein Handicap sein. Ich habe tatsächlich Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, ich bin in dieser Kirche groß geworden. Mein Großvater hat diese Gemeinde gegründet und es gibt in dieser Kirche sogar ein buntes Fenster, das ihm gewidmet ist. Also werde ich diese Gemeinde nie verlassen. Nun, ich kann das gut nachvollziehen, aber eine solche Einstellung kann auch ein Hindernis sein, wenn die Gemeinde mittlerweile zum Beispiel sehr liberal geworden ist und wenn das Wort Gottes dort keine zentrale Rolle mehr spielt. Wie es auch sei, für Paulus war es in jeder Hinsicht ein großer Pluspunkt, aus dem Stamm Benjamin zu sein. Als viertes nennt er die Tatsache, dass er ein Hebräer von Hebräern ist. Dies hebt noch einmal seine Herkunft hervor. Paulus stammt von Eltern ab, die zum Bundesvolk Gottes gehörten. Paulus war sozusagen so jüdisch, wie es nur irgendwie möglich war. Nach dem Gesetz ein Pharisäer ist das fünfte, was Paulus aufzählt. Die Pharisäer repräsentierten in Israel jene Gruppe, die am besten ausgebildet war. Sie waren eine religiöse Partei, deren Ziel es war, ein Leben ohne Tempel zu ermöglichen. Sie sind irgendwann während oder nach dem babylonischen Exil entstanden. Sie waren gesetzestreu und glaubten an die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Sie glaubten an Engel, an die Auferstehung und an Wunder. Ziel war es, dass alle Leute die Gesetze mindestens an einem Tag einhalten, damit der Messias erscheint. Erinnern Sie sich, dass Nikodemus, als er nachts zu Jesus kam, große Hoffnungen in Jesus setzte? Nikodemus war ein Pharisäer und er hatte von diesem Lehrer aus Galiläa gehört. Als nächste Eigenschaft führt Paulus an, dass er nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde war. Paulus dachte damals, dass er Gottes Willen tut, wenn er die christliche Gemeinde verfolgt. Die anderen Pharisäer gaben sich zufrieden, nachdem sie die Christen in Jerusalem verfolgt hatten. Nicht so Paulus. Er hatte das Ziel, die Christen am besten bis an die Enden der Welt zu verfolgen. Dies war sein Ziel, als er nach Damaskus unterwegs war und das Wunder der Bekehrung erlebte. Außerdem führt Paulus weiter an, er sei nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Paulus sagt hier nicht, dass er sündlos oder perfekt gewesen sei, sondern er sagt, dass er untadelig war. In Römer 7, Vers 7 erzählt uns Paulus seine Geschichte. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Dieses Gebot hatte ihm seine eigene Sünde aufgezeigt. Wenn Sie, liebe Hörer, gegen das Gebot, du sollst nicht stehlen, verstoßen, dann gibt es möglicherweise ein Beweisstück, das Sie überführen kann, oder Ihre Fingerabdrücke bleiben am Tatort zurück. Das Gleiche gilt auch dann, wenn Sie einen Mord begehen. Auch ist es kaum möglich, Ehebruch zu begehen, ohne dass irgendjemand anderes davon erfährt. Aber wenn Sie Ehebruch nur in Gedanken begehen würden, wenn Sie nur begehren würden, dann könnte niemand davon wissen, außer Sie allein. Wir denken vielleicht, dass Paulus den Zustand sündloser Perfektion erreicht hätte, wenn er nur geschwiegen hätte. Aber er sagt sehr offen, dass das nicht der Fall gewesen wäre, denn das Gesetz hat ihn überführt. Aber was meint Paulus nun genau, wenn er von sich sagt, dass er nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig war? Es bedeutet schlichtweg, dass er zu jeder Zeit die richtigen Opfer dargebracht hat, um vor Gott rein dazustehen. Paulus war sich ganz sicher, in Bezug auf das Gesetz war er ein Heiliger. Er hatte jedes Recht zu behaupten, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Das sind also die Dinge, die Paulus bei seiner Bestandsaufnahme auf der Habenseite aufführen konnte. Eine beachtliche Auflistung. Und als er noch unter dem Namen Saulus von Tarsus gegen die Christen damals vorging, hatte er das Gefühl, dass diese Dinge ihn vor Gott gut dastehen lassen würden. Er ging davon aus, dass dies bei Gott alles Pluspunkte für ihn wären. Auf der Sollseite seiner Bestandsaufnahme gab es wiederum eine Person, die er gehasst hat. Diese Person war Jesus Christus. Aus diesem Hass heraus hatte Paulus versucht, die Nachfolger von Jesus Christus umzubringen. Doch dann ist Paulus diesem Jesus Christus eines Tages auf der Straße nach Damaskus begegnet. Und danach hat Paulus sein ganzes Buchhaltungssystem komplett ausgetauscht. All das, was ihm früher als Pluspunkt erschienen war, wurde jetzt zu einem Minuspunkt. Alles, was er glaubte, auf der Habenseite zu besitzen, wurde plötzlich zur Sollseite. Sein ganzes Wertesystem wurde komplett auf den Kopf gestellt. Was für eine Revolution! Und so kommt er zu der Aussage im nächsten Vers unseres Bibeltextes. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Was es mit dieser Aussage genauer auf sich hat, darauf möchte ich in der nächsten Folge dieser Sendereihe näher eingehen. Das, was Paulus erlebt hat, veränderte auf jeden Fall sein ganzes Denken und Handeln. Er ließ sich von Gott ansprechen und sein Leben nahm eine ganz neue Wendung. Wir sind am Ende dieser Ausgabe von Durch die Bibel angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Ich wünsche mir aber auch, dass es nicht nur beim Zuhören bleibt. Für Paulus hatte seine Begegnung mit dem lebendigen Gott unglaublich weitreichende Folgen. Sein ganzes Leben wurde verändert, sein Wertesystem auf den Kopf gestellt, und von nun an lebte er sein Leben im Dienst für Jesus Christus. Das, was er vorher als wichtig angesehen hatte, war jetzt für ihn falsch. Und Dinge, die er früher als falsch angesehen hatte, galten für ihn nun als richtig. Ich hoffe, dass auch Sie neu von Gott angesprochen werden und dass er, wenn nötig, Ihr Denken und Handeln auf den Kopf stellen darf.